Willkommen bei einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Mein Name ist Nicola Wohlert und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Denn das Jahrzehnt ist bald voll, seitdem Reachbird gegründet wurde. 2015 war es, als unser heutiger Gast zusammen mit seinen Kommilitonen Benedikt und Julian eine Datenbank ins Leben riefen, die es Marketeers leichter machen sollte, passende Influencer für ihre Kampagnen zu finden. Es geht heute also in unserem Podcast rund um das Thema Influencer-Marketing. Und wer könnte uns davon besser erzählen als einer der Gründer von Reachbird selbst? Wie es genau zur Gründung von Reachbird kam, wie professionelles Influencer-Marketing vor etwa 10 Jahren aussah, in welche Richtung es sich zukünftig entwickeln wird und was Influencing bedeutet. All das wird uns heute Philipp Martin erzählen. Ich freue mich, dich hier bei uns im News Aktuell Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf den Austausch.
Und auch heute sind wir im News Aktuell Podcast zu zweit als Hosts unterwegs. Ich freue mich heute wieder Beatrix Thaar an meiner Seite zusammen. Hallo und auch dir ein herzliches Willkommen, liebe Bea.
Hallo, hallo Nico, hallo Philipp. Ich freue mich, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, da fangen wir doch mal gleich mit dem Unternehmen an, das du gemeinsam mit deinen Kommilitonen gegründet hast. Das Unternehmen trägt den Namen Reachbird. Warum eigentlich Reachbird oder wie kam es denn zu diesem Namen?
Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja schon angesprochen, ich habe das zusammen mit meinen Kommilitonen gegründet. Das heißt, wir haben das aus der Universität heraus gegründet, das Unternehmen. Und wenn man in der Uni an Businessplänen schreibt, die man dann vielleicht auch in die Tat umsetzen möchte, dann braucht man natürlich auch einen Namen. Und wie geht man davor? Wir haben einfach gegoogelt und haben überlegt, wie kommt man denn auf den richtigen Startup-Namen und haben dann einen Blogbeitrag gefunden, den wir sehr gut fanden. Und da wurde einem nahegelegt, ein Unternehmensnamen zu finden, der einerseits einen Tiernamen mit drin hat, weil der nachher auch marketingseitig viel Spielraum bietet, der Bird zum Beispiel, und auf der anderen Seite ein Wort, das auch mit dem Unternehmenszweck selbst zu tun hat. Reach, wie Reichweite. Ja, wir sprechen ja von Influencer-Marketing, da geht es um Reichweite. Und dann haben wir überlegt und sind dann am Ende bei dem Namen Reach Bird hängen geblieben. Wir waren zuerst bei Reach Fox, das gab es aber schon. Das war irgendeine Arbeitsvermittlungssuchmaschine oder so. Und dann haben wir halt gesagt, dann nehmen wir den Reach Bird. Passt ja auch zu so Themen wie Twitter etc. oder hat es damals gepasst. Entsprechend haben wir uns so auf Reachbird geeinigt und haben dann auch gemerkt, dass das eigentlich ganz gut ankam.
Okay. Sehr ganz lustig. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf überlegt, vielleicht hattest du das Gleiche, Nico, welche anderen Tiernamen Firmen dir jetzt gerade so.
Nee, hatte ich nicht. Einfallen.
Das Witzige ist ja, zu dieser Zeit, also wie du es ja schon angesprochen hast, also wir haben das Unternehmen 2015 gegründet und zu dieser Zeit sind auch andere Influencer-Marketing-Firmen entstanden, die alle wahrscheinlich auch den gleichen Blogbeitrag oder so gelesen hatten, aber die heißen alle ähnlich wie wir. Da gibt es zum Beispiel, gab es damals Reach Hero und Buzz Bird. Irgendwie hat da in diese Richtung jeder einen ähnlichen Gedankengang gehabt.
Stimmt, jetzt wo du sagst Buzzbird, sagt mir was sehr interessant. Ich glaube, daraufhin werde ich jetzt ganz anders Unternehmensnamen wahrnehmen, gerade von Startups. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen mehr von Reachbird selber erfahren. Was habt ihr euch denn am Anfang dann so in eurem Businessplan geschrieben?
Wir haben Unternehmertum im Master studiert und da beschäftigt man sich dann logischerweise mit Unternehmensgründung. Wir haben verschiedene Businesspläne geschrieben und haben einfach dabei gemerkt, wenn man sich mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzt, dass das Thema Influencer-Marketing eine Nische ist, die aktuell da in diesem Zeitraum in den USA und in China schon relativ relevant geworden ist und in Europa noch gerade in so einer Startphase war. Ja, man hatte Plattformen wie YouTube, wie Instagram, die aufgekommen sind, wo du schon die ersten Creator hattest, die ersten Influencer hattest, die Reichweite aufgebaut hatten. Es gab aber noch keine Strukturen dafür. Und das haben wir eben gemerkt und haben gesehen, es gibt weder die Möglichkeit, strukturiert nach den richtigen Influencern zu suchen. Es gibt kaum Informationen im Internet. Was ist denn eigentlich die Herangehensweise? Wie arbeite ich überhaupt mit so einem Influencer zusammen? Wie kann ich den überhaupt kontaktieren etc.? Und wir haben gemerkt, da ist eine Nische da, eine Gap, die irgendwie geschlossen werden sollte und so haben wir gestartet, also basiert auf Analysen, auf Businessplänen, wo wir uns viel mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt hatten und dann gemerkt haben, hier ist was, wo Struktur notwendig wird in Zukunft und so haben wir uns dem Thema gewidmet.
Mhm. Und das ist dann R-Tech gewesen?
Genau, wir haben ursprünglich, als wir Reachbird gestartet hatten, haben wir gesagt, wir wollen eine Tech-Plattform bauen, die letzten Endes Unternehmen mit Influencerinnen und Influencern zusammenbringt. Das war unsere Grundlage. Und wir haben gesagt, wir bringen beide Seiten zusammen über Technologie. Das heißt, eine Datenbank aufzubauen, wo einerseits Influencer registriert sind, die ihre Daten dort hinterlegen können, wo wir zusätzlich noch aus den sozialen Medien verschiedene Kennzahlen rausziehen, wie Reichweite, Interaktionsraten etc. Und so Unternehmen die Möglichkeit bieten, strukturiert zu suchen nach den richtigen Influencern und dann diese auch zu kontaktieren und einen ganzen Prozess abzuwickeln in der Kooperation zwischen Unternehmen und Influencern. So, das war so die Grundlage. Das heißt, wir haben als Tech-Firma gestartet und uns dann einfach immer mehr auch zu einer Agentur entwickelt, weil eben die Unternehmen auch Know-how gebraucht haben, auch Ressourcen gebraucht haben, um das Thema dann wirklich richtig anzugehen. Und so sind wir jetzt eben einerseits Software-Provider und andererseits aber eben auch Agentur, also eine Tech-Driven Agency, wie wir uns jetzt nennen, weil wir eben beides miteinander verbinden und so auch der Markt aktuell strukturiert ist, dass du Dienstleister hast, die als Agentur auftreten, aber eben auch viel Technologie notwendig ist, um Influencer-Marketing skalierbar und datengetrieben und möglichst transparent und automatisiert abzubilden.
Da habt ihr also zu der Zeit damals, glaube ich, echt als Schwarze getroffen oder anders gesagt, wart ihr halt eigentlich wirklich wahrscheinlich rückblickend gesehen zur rechten Zeit am rechten Ort und konntet jetzt eben sehr früh damit schon dann einen Need, der da war, glaube ich, erfüllen. Und du hast ja auch selber gerade gesagt, ihr seid jetzt ja nicht mehr nur die Datenbank, wenn man es mal so zugespitzt formuliert, sondern habt längst eben euer Leistungsportfolio ausgeweitet, ganz stark in Richtung Beratung. Jetzt fände ich es ja nochmal spannend, weil du ja schon vorher kurz den Anfang dieser Zeit beschrieben hast. USA, China schon weiter, ne? Deutschland oder vielleicht sogar der deutschsprachige Raum insgesamt noch nicht so wirklich weit und in den Anfängen. Kannst du uns dann nochmal so einen kleinen Rückblick geben, mit uns zusammen in die Vergangenheit schauen, wie sich denn so dieses ganze Thema Influencer-Marketing in den letzten 10 Jahren, seit ihr eben am Start seid, weiterentwickelt hat und professionalisiert hat letztendlich?
Sehr gerne. Also ich würde sogar noch mal vor unserer Gründung zurückgehen, weil Influencer-Marketing ist erstmal ja gar nichts Neues. Weil Influencer-Marketing, da gibt es schon andere Begriffe dafür, die davor schon genutzt wurden oder die im Marketing schon eine Rolle gespielt haben, wie Mund-zu-Mund-Propaganda, Word-of-Mouth-Marketing oder Testimonial-Marketing. Das ist ja auch nichts Neues. Das kennen wir aus dem Sport zum Beispiel, schon von viel früheren Zeiten beispielsweise. Das heißt, dass Unternehmen auf Leute zurückgreifen, die als Meinungsführer gelten oder die ein gewisses Vertrauen schaffen, das gab es schon immer oder es ist eine alte Form von Marketing. Was hat sich geändert? Es hat sich geändert, dass es neue Plattformen gibt, auf denen das Ganze stattfinden kann, nämlich Social Media. Es hat angefangen mit Blog-Marketing und ging dann weiter mit YouTube, Instagram, wo natürlich auch viel visuelle Elemente reinkamen, Bilder, Videos etc. Und das hat eben so vor allem so 2014, 2015 gestartet. Bedeutet, ab 2014, ab 2015 gab es eine neue Kategorie von einflussreichen Persönlichkeiten. Nicht mehr nur der Sportler, die Sportlerin oder Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern eben auch Leute, die einfach auf Social Media inspirierende, unterhaltende oder informierende Inhalte hochgeladen haben und das sehr regelmäßig gemacht haben und sich dann eben auch Communities darum gebildet hatten. Und das war eben so 2014, 2015 der Fall. Und dadurch, dass es auf einmal so viele neue Persönlichkeiten da draußen gab, die eigene Reichweiten, eigene Communities sich aufgebaut hatten, hat man dann eben auch entsprechende Strukturen gebraucht und Unternehmen wollten mit denen zusammenarbeiten und mit diesen Influencerinnen und Influencern. Und so hat es angefangen mit Produktplatzierungen. Das bedeutet, also der Klassiker 2015 irgendwie war ein Unternehmen mit Produkten, besonders so im Bereich Fast-Moving Consumer Goods oder irgendwie Kosmetik und Mode, die haben gesagt, hey, wir müssen hier aufspringen, wir müssen mit diesen Influencern arbeiten, die sollen unsere Produkte bei sich platzieren in ihren Videos, in ihren Bildern. Das war dann oft sehr plakativ, das heißt sehr klar, dass ein Produkt einfach in die Kamera gehalten wurde und gesagt wurde, dass es ein gutes Produkt ist, dann wurden die Vorteile erklärt und so ist Influencer-Marketing dann im Sinne von Social-Media-Influencer-Marketing gestartet. Das hat sich dann über die Jahre entwickelt, die Bildinhalte und Videoinhalte wurden professioneller, die Einbindungen wurden auch professioneller und dann so mit dem Shift hin zu mehr Videoinhalten. Das kam auf mit TikTok, vor allem und dann auch den Instagram Reel Formaten, war Video auf einmal so in den Jahren 2019, 20, 20, 21 das Medium Nummer 1 oder das Format Nummer 1 auf Social Media. Und in Videoinhalten kann ich natürlich auch viel mehr rüberbringen, als nur ein Produkt zu platzieren zum Beispiel, sondern kann ich auch viel mehr darüber berichten, kann viel längere Videos drehen und ich kann natürlich auch andere Videos drehen, nämlich kann auch mehr Inhalte rüberbringen in meinen Videos. Und das war dann so dieser nächste Schritt der Entwicklung des Influencer-Marketings, auf die ich hinaus wollte, nämlich, dass Leute nicht mehr nur inspiriert werden wollten oder Produkte sehen wollten, sondern dass sie gesagt haben, ich möchte hier jetzt auf Social Media auch informiert werden. Ich möchte, und das auf eine unterhaltsame Art und Weise, Stichwort Infotainment. Das bedeutet, so in den Jahren 2020, 2021 sind viele Profile, viele Influencer groß geworden, die nicht über Mode oder Lifestyle gesprochen haben, sondern beispielsweise über Finanzen, über Gesundheit, über Steuern, über ganz unterschiedliche Themen, wo es mehr darum ging, jetzt müssen Inhalte tiefer werden, jetzt müssen Inhalte, wir brauchen einen guten Connect zwischen Unterhaltung und Information. Das waren so das, was gefragt war auf Social Media. Und deshalb sind dann einfach viele so Infotainment-Influencer groß geworden. Und dadurch entsteht natürlich auch unternehmensseitig wieder eine neue Möglichkeit, seine Produkte und Dienstleistungen einzubinden, weil es nicht mehr nur um Produktplatzierung geht, sondern auch darum geht, Produkte viel tiefer zu erklären, vielleicht auch den Hintergrund hinter den Unternehmen zu erklären, warum machen Unternehmen irgendwas. Und auf der anderen Seite aber auch Unternehmen auf einmal mit Influencern arbeiten können, die davor noch nicht irgendwie die richtigen Influencer gefunden hatten. Beispielsweise Steuerfabi auf TikTok und Instagram gebündelt mehr als 1 Million Abonnenten. Der spricht nur über Steuern. Das gab es davor gar nicht. Wie gesagt, wir kommen so aus dem Lifestyle und Travel und Modebereich. Und jetzt haben wir auf einmal Influencer, die über Steuern sprechen. Und die werden natürlich auch interessant für Unternehmen, die ja eine ganz spezifische Zielgruppe erreichen möchten. Zum Beispiel Unternehmen, die Software für Steuererklärung oder sowas herstellen. Und da stehen wir jetzt, dass wir eben im Influencer-Marketing nicht mehr nur von Produktplatzierung reden, sondern eben auch von Storytelling und auch von informationsgetriebenen Kampagnen. So würde ich es mal verpacken.
Und das war ja der Grund dafür, was ich zuletzt, glaube ich, vor 14 Tagen war das, glaube ich, in Horizont gelesen habe, dass ihr dafür auch eine komplett neue Unit bei euch bei Reachbird gegründet habt. Die Unit heißt Reachbird Inform and Educate. Was genau hat es denn damit auf sich?
Also genau dieses Thema, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir merken einfach, dass einerseits die Kampagnen sich weiterentwickeln, das heißt weg von reinen Produktplatzierungen hin zu mehr Storytelling, mehr tiefgreifenderen Inhalten. Und auf der anderen Seite merken wir, dass auch Unternehmen den Zugang zu Influencern suchen, die zuvor noch keine Berührungspunkte mit dieser Branche hatten, nämlich Branchen wie beispielsweise Bildung, wie Pharma, wie Finanzen und Versicherungen etc. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das eigentlich zusammenbringen und richtig strukturieren. Und dazu haben wir dann diese Unit gegründet, die eben entsprechend Influencer vor allem aus dem Infotainment, aus dem Influencing-Sektor zusammenbringt mit Unternehmen für hochwertige Kampagnen, wo es nicht nur um das Produkt geht, sondern vielmehr darum, Wissensvermittlung voranzutreiben und dann letzten Endes den Unternehmen so natürlich auch weiterzuhelfen in ihrer Markenwahrnehmung, die dann dadurch natürlich auch anders aufgeladen wird und den Influencern und Communities einfach einen Mehrwert bieten in hochwertigeren Kampagnen als reine Produktplatzierungen.
Du hast den wie hieß er, Steuerfabi? Mhm.
Genau.
Steuerfabian gerade schon genannt, es gibt sicherlich auch noch ein paar mehr. Aber was glaubst du, sind aus deiner Sicht die Gründe, warum Influencerinnen und Influencer mit ausgerechnet solchen Inhalten, die bilden sollen, die unterstützen sollen, die unterhalten sollen, dass sich das für die auch finanziell erfolgreich auswirkt?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass diese, und das ist ja schon bewiesen, diese Influencer, wie wir sie ja dann nennen, das ist unsere Wortneuschöpfung.
Schwieriges Wort.
Aber es ist eine Wortneuschöpfung, die ist on point, weil Influencing, also Information und Influencing kommt hier zusammen oder auch Infotainment ist so ein Stichwort, das man da oft hört. Diese Influencer, bleiben wir bei dem Wort Influencer jetzt, die stoßen ja auf großes Interesse, weil sonst hätten sie ja nicht so große Communities um sich herum aufgebaut. Das heißt, es gibt eben viele Leute, die sagen, ich möchte mich zu Themen wie gesunde Ernährung, wie Sport, wie finanzielle Bildung, Steuern etc. Mit den Themen möchte ich mich auseinandersetzen. Ich will da jetzt aber kein so ein langes Buch lesen, sondern ich will das lieber täglich in kurzen, unterhaltsamen Formaten, möchte ich mich dort weiterbilden. Und die Leute wissen halt, dass es relevante Themen sind, weil jeder in Deutschland muss eine Steuererklärung abgeben. Da kommt man fast gar nicht drum herum. Also ist es auch gut, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Das heißt, dass diese Influencer erstmal groß geworden sind, liegt an dem großen Interesse. Und jetzt haben die sehr interaktive Communities, die wirklich mit denen in den Austausch gehen. Viele Kommentare, viele Likes, viele, viele Beiträge werden geteilt etc. Das heißt, das ist natürlich schon mal eine gute Grundlage, um dann auch lukrative Deals mit Unternehmen, um auf deine Frage zurückzukommen, lukrative Deals mit Unternehmen abschließen zu können, sodass sich das auch finanziell lohnt. Weil, also zum einen ist es so, dass eben Reichweiten vorhanden sind und das ist natürlich im Mediageschäft oft die Grundlage für finanziell lukrative Kooperationen. Die Reichweite, die vorhanden ist, die Interaktion, die vorhanden ist. Zum anderen ist es aber auch so, es gibt in diesen jeweiligen Wissensnischen nicht so viele Influencer wie im Lifestyle-Bereich beispielsweise. Das heißt, es gibt weniger Influencer, die letzten Endes in Frage kommen für solche Kooperationen und entsprechend können die natürlich auch ihre Preise attraktiv gestalten.
Ich finde das ganz spannend, weil die Frage ist ja immer, wer ist hier der Antreiber, ne? Also ist es wirklich dieser, ich sag jetzt mal Trend, das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, sondern neutral, hin zu mehr Influencing, wird der getrieben eigentlich von den jeweiligen Influencer und Influencerinnen selbst, die dann eben durch ihre Community, die da wächst, die Nachfrage genau nach diesen Inhalten eben auch bedient und dann wiederum Unternehmen darauf aufmerksam werden und sagen, dass gerade im B2B-Bereich, ne, oder bei trockenen Themen, die nicht Lifestyle, Mode, Freizeit, Tourismus sind, dann auch eben eigentlich ein spannendes Spielfeld sozusagen eröffnet, auch da im Influencer-Marketing mit auf diesen Zug aufzuspringen? Oder sind es inzwischen sogar Unternehmen, die sagen, also da könnten wir eigentlich in diesem Bereich auch mal versuchen, aktiv zu werden und sich dann eben auf die Suche nach passenden Influencern machen oder vielleicht auch aufbauen Influencer erst, die dann zu Influencern werden?
Ja.
Wie ist so deine Erfahrung?
Also es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind drei Seiten, von denen das ausgeht. Die erste Seite ist die Community, die ein Interesse an den Themen hat und entsprechend anfängt, sich auszutauschen zu gewissen Themen und so natürlich auch befördert, dass, kommen wir zur zweiten Seite, auch Influencer entstehen, die eben Expertenwissen haben und sagen, dieses teile ich jetzt regelmäßig auf Social Media, weil ich sehe, dass es hier auch Communities gibt, die sich damit wirklich auseinandersetzen möchten und entsprechend auch mit mir interagieren. Und die dritte Seite sind die Unternehmen, die natürlich auch in den Markt pushen und sagen, hey, wir wollen auch auf Social Media stattfinden. Wir haben interessante Themen und diese interessanten Themen möchten wir auch platzieren. Und wir entstehen dann, also der Influencer, der entsteht halt, weil er selbst oder sie Expertise hat und sagt, die möchte ich teilen, ich habe da Spaß daran und ich bleibe dran und teile regelmäßig meine Bilder, meine Videos, meine Texte. So entstehen die Influencer. Das sollte schon intrinsisch motiviert sein, einfach zu sagen, ich habe hier ein Thema und ich möchte dieses Thema voranbringen. Und die Unternehmen können das aber natürlich auch machen. Die können natürlich auch sagen, hey, wir haben hier ein Thema, wir möchten es voranbringen und wir bauen, wie du es richtig gesagt hast, Bea, unsere eigenen Influencer auf. Bedeutet, wir möchten Mitarbeitende motivieren, selbst aktiv zu werden oder wir arbeiten in unserer Marketingabteilung Konzepte aus, die wir dann selbst mit Schauspielerinnen, Schauspielern oder so aufsetzen. Das gibt's auch und wir geben denen das Wissen mit. Da gibt's mittlerweile alle Beispiele. Grundlage von allen Seiten ist aber, dass einfach so von den Communities heraus klar ist, hey, wir interessieren uns für diese Themen, wir möchten diese Themen irgendwie diskutieren auf Social Media, der Need ist da und dann können alle anderen Akteure irgendwie nachziehen.
Damit es jetzt ein bisschen anschaulicher wird, hattest du uns nämlich ein paar, finde ich, ganz klasse Beispiele, konkrete von Unternehmen, die eben mit Influencing jetzt auch schon arbeiten, genannt. Ich glaube, damals war es aus dem Gesundheitsbereich. Ja. Hast du da noch mal ein paar für unsere Hörerinnen und Hörer?
Definitiv. Ich kann mal so Beispiele aus dem Pharma- und aus dem Finanzbereich geben. Ich glaube, das ist ganz interessant. Zum Beispiel einerseits Roche im Pharma-Bereich. Als großer Pharmakonzern, der letzten Endes sagt, hey, wir haben ein Thema, das wir vorantreiben wollen, nämlich das Thema weibliche Gesundheit und da ganz explizit die Gender Health Gap. Das bedeutet, Frauen werden in Forschung und Entwicklung und in Studien benachteiligt gegenüber Männern. in der medizinischen Forschung. Und da wollen wir was dagegen machen. Wir wollen erstmal aufklären zu diesem Thema und dann auch etwas dagegen tun. Also brauchen wir erstmal die Aufmerksamkeit. Und die bekommen wir, indem wir mit Leuten auf Social Media arbeiten, die sich mit Frauengesundheit auseinandersetzen und dort auch glaubhaft drüber sprechen können beispielsweise. Das ist so ein Beispiel, wo dann eben Healthcare Professionals, also irgendwie Ärzte oder auch Medizinstudenten oder so, ja, über solche Themen informieren oder auch Betroffene, die eben über Krankheiten sprechen, weil sie selbst eine Krankheit haben, darüber aufklären, was es denn hier für ein Thema gibt und dann im nächsten Schritt auch gezeigt wird, was zum Beispiel dann Roche für Actions als nächstes sich vornimmt, um dieses Problem zu verringern, beispielsweise. Das ist eine so eine Thematik aus dem Healthcare-Bereich. Und im Finanzbereich gibt es auch ganz viele Beispiele. Ich hatte ja Steuerfabi schon genannt, der über Steuern spricht und dann natürlich auch beispielsweise mit Banken arbeitet oder mit Neobrokern arbeitet, wo es darum geht, dass man aufklärt, dass es sich lohnt, relativ früh zu investieren, ja, und dann erklärt, warum es Sinn macht und wie man überhaupt investieren kann, wie man da rangehen sollte. Und dann können eben entsprechend solche Accounts wie Steuerfabi oder Femens Finanzen, die sich um finanzielle Bildung von Frauen vornehmlich kümmert, die können dann darüber berichten und sagen, hey, wie ist eigentlich mein Fahrplan, wenn ich professionell investieren möchte, wenn ich Geld anlegen möchte? Das heißt, Aufklärungskampagnen, Informationskampagnen, die aber verlinkt sind mit einem Unternehmen, damit dieses Unternehmen dann natürlich auch indirekt davon profitiert.
Mhm. Spannend.
Also ich freue mich ja ein kleines bisschen jetzt, wo ich dir zugehört habe, über diese Veränderung hin zu mehr Unterhaltung, Information, ihr sagt so schön Influencing und weg von diesem wirklich platten Produktplacement, was wir in den vergangenen Jahren zuhauf gesehen haben. Warum freue ich mich darüber? Weil gefühlt, ich kenne noch nicht so viele Kampagnen dieser Art, ehrlicherweise, gefühlt geht es da ein bisschen mehr wieder in Richtung Qualität und es geht auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Dialog, wofür wir ja Social Media alle angefangen haben damals vor. Ich rechne es jetzt nicht aus. Aber es gibt aber sicherlich auch einige Herausforderungen für Unternehmen oder die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in den Unternehmen, die sie bei solchen Kampagnen umschiffen müssen, oder?
Definitiv, ja.
Also was die Themen angeht, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird, zum Beispiel.
Ja, also es gibt erstmal so ein paar generelle Herausforderungen im Influencer-Marketing, die hier natürlich auch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie finde ich überhaupt erstmal den richtigen Influencer, die richtige Influencerin, die zu mir passt, die meine Zielgruppe erreicht, die vielleicht auch nicht mit der Konkurrenz arbeitet, wie kann ich sicherstellen, dass die Inhalte, die produziert werden von den Influencern, dann auch wirklich zu meiner Kampagne passen und auf meine Ziele einzahlen. Das sind so grundsätzliche Themen oder Herausforderungen im Influencer-Marketing, die es zu lösen gilt. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ganz spezifisch auf solche Informations- oder Influencing-Kampagnen schauen, dann ist es natürlich so, dass es nochmal zusätzliche Herausforderungen gibt. Besonders, weil wir sehr eng auch an aktivistischen oder an politischen Themen dran sind, wo man natürlich aufpassen muss, dass die sich nicht vermischen. Gerade aus Unternehmenssicht ist es super wichtig, ja, weil Unternehmen ja auch eine gewisse Neutralität oft haben wollen, müssen, je nachdem, eine gewisse Brand Safety haben wollen und müssen. Und entsprechend ist hier natürlich erstmal wichtig, die richtigen Themen für sich zu identifizieren und zu überlegen, welche Themen möchte ich denn überhaupt kommunizieren, über was möchte ich denn aufklären und in die Diskussion dann auch reingehen. Und das ist erstmal so die Vorarbeit, die von Unternehmen geleistet werden muss. Nehmen wir das Thema Frauengesundheit. Das kann natürlich auch dazu führen, dass da sehr kontrovers darüber diskutiert wird. Und dessen muss ich mir im Klaren sein und muss dann auch die richtigen strategischen Ansätze für mich finden, wie ich dann damit umgehe, wenn hier zum Beispiel auch kritisch in eine Diskussion reingegangen wird beispielsweise. Also sprich, was passiert, wenn ein Influencer was zu einem Gesundheits- oder auch zu einem Finanzthema veröffentlicht, in meinem Namen, für mein Unternehmen oder connected mit meinem Unternehmen und dann kommen hier Kommentare, die das Ganze in Frage stellen, die das sehr kritisch sehen, wie gehe ich damit um? Da kann man natürlich positiv sagen, das ist doch gut, das ist ein Diskurs, den wir auf Social haben wollen, aber man kann natürlich auch sagen, hey, hole ich mir da unnötige Herausforderungen ins Unternehmen, die ich vielleicht so eigentlich gar nicht haben möchte.
Ja, und wichtig, dass man sich im Vorfeld darüber bewusst ist und dann eben auch im Vorfeld sich klar entscheidet, machen wir nicht und dann mit den Konsequenzen eben auch, ich glaube, auch manpowermäßig aufgestellt sein muss dann, ne, am Ende des Tages.
Voll, ich glaube, man braucht einen klaren Plan, im ersten Schritt, um zu wissen, was möchte ich mit meiner Kampagne überhaupt erreichen, welche Zielgruppen möchte ich ansprechen, wann bin ich zufrieden mit meiner Kampagne, was sind so meine Ziele. Und wenn das steht, muss ich mir eben auch einen genauen Plan machen, wie gehe ich in welchen Situationen um. Also wie gehe ich damit um, wenn jemand negative Kommentare irgendwie postet, wie gehe ich damit um, wenn jemand in die Diskussion tiefer reingehen möchte, was kann ich da als Unternehmen leisten, wer leistet das, da muss man sich im Vorfeld definitiv klare Strategien und klare Abläufe definieren.
Ja, und was der Creator auch zu leisten hat, ne? Das ist natürlich auch mal das Nächste, weil auf seinem Profil läuft es ja dann oder auf ihrem Profil läuft es ja dann im Zweifel auch.
Richtig, genau.
Oder fällt zurück.
Genau, richtig. Und da ist ja dann noch die Frage, wie du es gesagt hast, wie geht der Creator überhaupt damit um? Soll der damit überhaupt umgehen oder mischt sich das Unternehmen ein? Da gibt es auch keinen Königsweg. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich definieren. Da gibt es Unternehmen, die sind da strikter, andere sind da entspannter und lockerer. Aber es hängt auch mit Regulierungen zusammen, ja, im Pharmabereich. Wenn da jemand kritisch über Produkte berichtet, dann gibt's da klare gesetzliche Regelungen, wie ich damit umzugehen habe. Das heißt, es hängt auch immer ein bisschen mit der Branche zusammen und was ich überhaupt darf oder nicht darf.
So, jetzt möchte ich nochmal zu einem wichtigen und oft leidigen Punkt kommen, zumindest für uns, Nico, ne, in der Kommunikation und im Marketing, nämlich der Erfolgsmessung. Also, wir schauen ja auch immer mehr in der Kommunikation, ne, auf die Zahlen, um unsere Maßnahmen zu messen und auch dann zu gucken, wie erfolgreich sind diese Maßnahmen gewesen. Wie ist denn das beim Influencer-Marketing jetzt mal aus deiner Perspektive? Hat sich denn da etwas an den Kennzahlen geändert? Ich glaube definitiv, ne? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch die letzten 5, 6 Jahre uns anschauen, wie es jetzt auch heute dann ist, weil es fiel jetzt auch schon öfters in diesem Podcast, aber auch in anderen Kontexten, die Followerzahlen sind es ja nicht mehr allein, ne? Also was ist heute aus deiner Sicht wichtig, beziehungsweise wie messt ihr denn den Erfolg von Influencing-Kampagnen?
Ja, also im ersten Schritt ist mal wichtig, von welchen Zielen wir sprechen, damit wir dann natürlich auch die richtigen Kennzahlen dahinterlegen können. Und wir haben mit der Universität St. Gallen und der Uni Luzern eine Studie gemacht, warum arbeiten Unternehmen denn überhaupt mit Influencern? Was sind denn die Zielsetzungen? Und die Top 3 Zielsetzungen sind erstens Brand Awareness Kampagnen, ja, das ist so das, was am meisten genannt wird, gefolgt von Sales und Lead Generierung, das ist so Ziel Nummer 2 im Influencer Marketing. Und Ziel Nummer 3 ist Content als Dienstleistung, das heißt, ich arbeite mit Influencern, weil ich einfach möchte, dass, oder weil ich einfach sehe, dass die guten Content produzieren, der in meiner Zielgruppe ankommt, den ich auch nutzen kann für andere Zwecke, wie für meine Homepage, für meine Werbeanzeigen etc. Und für diese Zielsetzungen gibt es dann auch unterschiedliche KPIs, die man messen und dahinterlegen kann. Und wenn wir von Awareness sprechen, dann sprechen wir natürlich erstmal von Reichweite, aber auch von Interaktion, ja, beispielsweise Sentimentanalysen in den Kommentaren, die man machen kann, um zu schauen, reagieren die Leute denn positiv oder eher negativ oder neutral auf das, was geschrieben wurde. Man kann hier auch bei großen Kampagnen, machen wir auch Marktforschung hinten dran mit Marktforschungsunternehmen und schauen, ob so eine Brandlift-Study zum Beispiel, um zu schauen, ob denn der Markenerfolg gesteigert wurde oder die Markensichtbarkeit gesteigert wurde im Rahmen von so einer Kampagne. Das heißt, da geht es schon sehr stark auf die Reichweitenkennzahlen und Interaktionskennzahlen. Und wenn wir dann so in Richtung Sales und Lead-Generierung schauen, da muss man dann natürlich noch mehr Kennzahlen dahinterlegen, die dann wirklich in Richtung Abverkauf oder Anzahl, also können wir anfangen, so den ganzen Funnel, also natürlich auch die Awareness-Kennzahlen, wie Reichweite, Interaktion, aber eben auch, wie viele Leute habe ich denn von den Social-Media-Beiträgen auf meine Webseite bekommen zum Beispiel, wie viele Leute habe ich dann im nächsten Schritt dazu bekommen, sich irgendwo zu registrieren in einem Newsletter zum Beispiel oder in den Abverkauf gebracht. Wenn wir von Influencing sprechen, dann ist es natürlich so, dass dort vor allem so die Kennzahlen Awareness eine große Rolle spielen oder auch Leute, die sich tiefgreifender informieren wollen, zum Beispiel die auf eine Landingpage gehen und sich dort für einen Newsletter anmelden oder ein Whitepaper herunterladen, wo man noch mehr Informationen findet oder sich zu einem Webinar anmelden, wo man dann noch tiefgreifendere Informationen bekommt. Das sind dort so die wichtigsten Kennzahlen, die wir verfolgen, also nicht auf Sales ausgehen, sondern wirklich eher auf, wer hat denn Interesse, sich noch tiefgreifender zu informieren über Websites und das kann ich natürlich sehr gut messen. Das machen wir einerseits über unsere eigenen Tools, R-Tech, die wir ja vorhin schon kurz angesprochen hatten, oder eben auch über gängige dritte Tracking-Tools, die wir dann eben nutzen, oder Tracking-Möglichkeiten, um den Kampagnenerfolg zu messen. Und Influencer-Marketing ist natürlich wie Social-Media-Marketing generell sehr gut messbar, weil wir halt sehr viele Datenpunkte haben, die man mit einbeziehen kann.
Also geht es beim Influencer-Marketing eigentlich eher heute, jetzt nach 10 Jahren Erfahrung Influencer-Marketing mindestens, um, wir nennen es mal ein ganzheitliches Relationship-Management. Also es geht immer mehr darum, eine tiefergreifende Beziehung zu der Audience sozusagen aufzubauen und die Beziehung zu pflegen. Mhm. Welche Rolle spielt denn dann dabei Vertrauen? Vertrauen ist ja heute in diesen Zeiten mit die aller wertvollste Währung.
Ja, sehe ich genauso. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar verschiedene Vertrauenspunkte. Vertrauen zwischen Unternehmen und Influencer, Vertrauen zwischen Influencer und Community. Das sind ja mehrere Ebenen und die spielen überall eine zentrale Rolle. Also gerade wenn wir von Influencing sprechen, dann ist es ja schon so, dass, nehmen wir dieses Finanzthema, wenn jemand finanzielle Bildung in seine Community trägt, dann muss das Vertrauen hoch sein zwischen beiden Seiten und dieses Vertrauen darf natürlich auch nicht ausgenutzt werden. Bedeutet, der Influencer, bleiben wir in dem Finanzbereich, das ist ja sehr anschaulich, der gibt Investment-Tipps, der sollte jetzt aber nichts Unseriöses machen, sondern der sollte natürlich nur über die Themen sprechen, die einfach so die Basics sind, die letzten Endes nachvollziehbar sind für große Communities etc. und die seriös sind natürlich. Und auch nur so wächst natürlich eine Community. Hier hoffe ich doch, dass jemand, der unseriöse Finanztipps gibt, auch sich erstmal gar keine große Community aufbauen kann, sondern das muss Hand und Fuß haben, da muss wirklich Expertenwissen dahinter stehen und so entsteht natürlich über eine lange Zeit wirklich Vertrauen und dieses Vertrauen muss dann natürlich auch im Rahmen der Kooperation mit Unternehmen genauso bestehen bleiben und darf nicht ausgenutzt werden. Das heißt, der Influencer spielt hier oder Infoencer spielt hier eine zentrale Rolle und muss natürlich sich genau aussuchen, mit welchen Unternehmen arbeite ich denn, die ich auch meiner Community anvertrauen kann, letzten Endes. Das ist hier ein sehr sensibles Thema, gerade bei Finanzen beispielsweise, aber auch bei Gesundheit natürlich. Und entsprechend muss ich genau schauen, mit wem kooperiere ich und über was möchte ich sprechen. Und dann der nächste Vertrauensschritt ist dann natürlich aber auch Unternehmen und Influencer, dass man weiß, dass der Influencer wirklich die Inhalte seriös aufbereitet, dass der nicht morgen was Gegenteiliges behauptet etc., dass der langfristig im Interesse auch der Community und des Unternehmens in eine Richtung Inhalte veröffentlicht, beispielsweise in die Richtung seriöse Finanzen zum Beispiel und dass der da dann dranbleibt und nicht auf einmal seine Meinung ändert und morgen über was ganz anderes spricht und was Konträres behauptet und diesen Bildungsauftrag auch wirklich ernst nimmt. Und deswegen glaube ich eben Vertrauen in jede Richtung. Und was auch noch wichtig ist, ist Langfristigkeit. Je langfristiger auch eine Kampagne ist, desto größer ist auch das Vertrauen zwischen allen drei Partnern. Weil ich gebe auch das Vertrauen, wird ja auch zwischen Unternehmen und Community hergestellt, darüber, dass der Influencer der Intermediär zwischen beiden ist. Und da ist es dann letzten Endes schon auch so, finde ich, dass langfristige Kooperationen besser wirken. Das heißt, wenn der Influencer gemeinsam mit dem Unternehmen an einer langfristigen Storyline arbeitet, sich überlegt, was wünscht sich denn meine Community? Lass uns mehr machen als 1-2 Videos. Lass uns über Webinare sprechen. Lass uns über Whitepaper sprechen, die wir gemeinsam aufsetzen. Also, dass man da auch langfristig wirklich denkt. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es geht gar nicht auch ohne Langfristigkeit. Ne? Vertrauen baut sich nicht in einem Monat auf und ist aber leider relativ, je nachdem, wie viel Vorarbeit eben für dieses Vertrauen geleistet wurde, muss ich mich korrigieren. Ich wollte gerade sagen, es ist relativ schnell verspielt. Das ist es je nachdem eben nicht, glaube ich, wenn eben im Vorfeld langfristig an dem Vertrauen gearbeitet wurde, weil dann, glaube ich, kann auch mal so ein Ausrutscher verziehen werden und nicht so einen tiefen Riss reinbringen, wie wenn man eben nur so kurzfristig agiert. Was verstehst du unter langfristig? Vielleicht einfach, das hätte mich jetzt nochmal interessiert. 1, 2, 3 Jahre?
Ja, definitiv. Also bei langfristig rede ich davon, also im Influencer-Marketing, der Großteil der Kampagnen sind schon sehr kurzfristig. Da reden wir von einem Monat, 2 Monaten oder so. Irgendwie 2, 3 Beiträge auf Social Media. Und langfristig, dann spreche ich so von Jahresverträgen beispielsweise, von Jahreskooperationen, die dann hoffentlich auch verlängert werden. Nochmal um ein zweites Jahr beispielsweise. Das ist okay. Für mich langfristig.
Jetzt, mein Lieber, kommen wir zu unserer letzten Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, nämlich wir gucken gemeinsam mit ihnen in die Glaskugel. Lieber Philipp, das machen wir jetzt auch mit dir. Wir gucken mal so in die nähere Zukunft, gar nicht so weit weg, würde ich vorschlagen, so die nächsten 5 Jahre, wenn wir mal in die Zeit reisen in 5 Jahren. Was glaubst du, wie wird das Influencer-Marketing da aussehen, jetzt in 5 Jahren? Was haben wir da? 2029.
In 2029, glaube ich.
Komm, mach's rund, 2030.
In 2030, legen wir noch mal ein Jahr drauf. In 2030 glaube ich, dass Influencer-Marketing sich definitiv professionalisiert hat zum einen. Das heißt, Unternehmen wissen besser, was sie denn eigentlich im Rahmen von Influencer-Kooperationen irgendwie leisten können wollen, welche Ziele sie erreichen möchten. Da hat sich das etabliert. Da ist es ein etablierter Kanal der digitalen Kommunikation aus meiner Sicht. Influencer werden sich auch professionalisiert haben im Sinne von, die werden sich gesellschaftlich noch mehr etabliert haben. Die werden wir öfters in TV-Shows auch sehen, in Zeitungsinterviews. Die werden mehr Bestselling-Books schreiben. Das heißt, Influencer werden mehr in unserer Gesellschaft stattfinden in den nächsten Jahren. Definitiv. Das sieht man heute schon, die ersten Schritte in die Richtung.
Ja, das ist
Und es wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Das bedeutet, wir werden mehr qualitativ hochwertige Inhalte haben von weniger Influencern, die erfolgreicher sein werden, und andere Influencer, die eben vielleicht verschwinden oder die nicht mehr so relevant sein werden, weil sie in der Qualität vielleicht nicht mithalten können, die sie publizieren. Also das heißt, da trennt sich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr eine Spreu vom Weizen. Das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Was sich vielleicht auch ändert, ist die Plattform, auf der das alles stattfindet. Ja, also so wie TikTok neu dazugekommen ist, gibt es vielleicht nochmal eine neue oder 2 neue Plattformen, die relevant sein werden, oder auch 3. Aber die Mechaniken werden auch dort die gleichen sein. Dort werden Reichweiten entstehen, dort werden Influencer entstehen. Und deswegen wird so diese Grundmechanik Influencer mit eigenen Communities, die wird immer noch genau gleich bleiben. Auch die Kooperation mit Unternehmen wird es noch geben. Aber es wird alles etwas professioneller sein, vielleicht auch übergreifender, dadurch, dass Influencer in der Gesamtgesellschaft auch mehr eine Rolle spielen. Und was natürlich jetzt schon der Startpunkt ist, ist dieses Thema Influencing. Das bedeutet, dass es eben auch immer mehr Influencer geben wird, die nicht nur inspirieren, sondern informieren. Es wird immer wichtiger werden, und da wird es auch in allen Branchen und Kategorien immer mehr Influencer geben, die wirklich hochwertige Inhalte auf Basis von ihrem Expertenwissen veröffentlichen werden. Da bin ich mir sehr sicher.
Das ist doch schon mal jetzt fast ein schönes Schlusswort gewesen, weil das einen sehr positiven Ausblick gibt aus meiner Sicht. Ich fasse das mal zusammen in 2 Wörtern. Letztendlich wird Qualität vor Quantität stehen.
Ja.
Und weniger ist mehr, könnte man auch so als Motto für die Zukunft jetzt schon eigentlich sich setzen.
Ja, das finde ich gut. Ja, da gehe ich mit.
Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank für dieses, wie ich finde, spannende Gespräch. Ich glaube, Nico, wir haben wieder was gelernt.
Oh ja.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Ich sage auch Dankeschön und ich behalte euch im Auge.
Ebenso, wir bleiben ja alle in Kontakt, und vielen Dank euch für eure Zeit und dass ich dabei sein durfte, und wir hören uns definitiv.
Sehr gerne.
Danke.